Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, können Sie sich noch erinnern, wie es war damals vor rund 20 Jahren, als Mobiltelefone noch eine Seltenheit waren? Inzwischen gibt es mehr Handyverträge als Einwohner in Deutschland. Und wer ein Handy hat, der kann damit ständig erreichbar sein. Und fast jeder Handybenutzer nutzt sein mobiles Telefon mindestens einmal am Tag. Zu Hause, im Auto, beim Spaziergang im Wald, überall kann man angerufen werden. Von überall aus kann man seine Familie, seine Freunde und seine Bekannten erreichen. Immer erreichbar. Immer erreichbar. Das gilt auch für Gott. Ganz ohne Handy, gebührenfrei, ohne monatliche Flat und nicht im gedrosselten Tempo nach der Hälfte des Monats. Der heutige Predigttext will uns dazu ermutigen, dass wir regelmäßig die Verbindung zu Gott suchen, dass wir ihn anrufen. Hören wir daher, was Paulus am Ende des Kolosserbriefes sozusagen als letzte Ermahnung an die Kolosser schreibt. Ich lese aus Kolosser 4 die Verse 2 bis 6. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Betet, dass Gott uns eine Tür auftue. Beten öffnet Türen. Das hat Paulus immer wieder erlebt. In Philippi war er zusammen mit Silas verhaftet worden, weil man ihm vorwarf, er sei ein Unruhestifter und errege öffentliches Ärgernis. In ihrer Gefängniszelle sangen und beteten sie, bis die Tür sich öffnete und die Ketten zersprangen. Gott schenkt Paulus die Freiheit, damit er die gute Botschaft von Jesus Christus weitersagen kann. Und darum bittet Paulus auch die Kolosser, für ihn zu beten, damit er das Evangelium predigen kann. Das ist es, was Paulus anspornt. Er will Christus verkündigen, weil er eines weiß: Durch Jesus Christus ist Gottes Tür offen für uns. Das ist der erste Punkt. Durch Jesus Christus ist Gottes Tür offen für uns. Bei den Kolossern waren Irrlehrer aufgetreten, die der Gemeinde weismachen wollten, dass erst bestimmte philosophische Lehren zur letzten Erkenntnis der Wahrheit führen würden. Und nur wer bestimmte Regeln einhalte, könne sich eines gnädigen Gottes sicher sein. Paulus hält ihm entgegen: Gott hat schon längst eine offene Tür für uns. Jesus Christus hat uns diese Tür geöffnet. Gottes Gnade muss man sich nicht verdienen. Seine Liebe ist uns schon längst geschenkt. Die letztgültige Antwort auf die Geheimnisse der Welt können uns nicht die Philosophen und Wissenschaftler geben. Wir finden sie nur, wenn wir uns an den wenden, der die Welt geschaffen hat. Jesus ist das Geheimnis Gottes. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn wir auf Jesus sehen, dann erkennen wir Gott als den, der diese Welt und seine Menschen so liebt, egal ob sie sich gegen ihn auflehnen oder nicht. Aber Gott liebt uns nicht nur, er unternimmt alles. Er setzt seinen eigenen Sohn dafür ein, dass die Menschen nicht verloren gehen und dass wir in Frieden mit Gott leben. Man kann dieses Geheimnis mit wenigen Worten umschreiben. Und gleichzeitig ist es so groß und tief, dass es allen christlichen Autoren in 2000 Jahren nicht gelungen ist, es bis in seine tiefsten Tiefen zu durchdringen. Es ist ein Geheimnis, das mit Philosophie nicht zu entschlüsseln ist. Ein Geheimnis, das für viele Menschen auch nichts anderes ist und sein kann als ein dummer Gedanke oder eine anstößige Vorstellung. Den Korinthern schreibt Paulus: Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Wer aber auf Jesus sieht und an ihn glaubt, für den erschließt sich dieses Geheimnis. Der erkennt in dem Mann am Kreuz den Sohn Gottes, der für unsere Schuld gestorben ist und uns damit den Weg zu Gott frei macht. Das ist das Geheimnis Christi. Dieses Geheimnis legt Paulus auch den Kolossern dar. Und auch im Epheserbrief macht er deutlich, was die große Konsequenz ist, wenn wir dieses Geheimnis im Glauben erfassen. Denn durch Jesus haben wir alle den Zugang zum Vater. Denn durch Jesus haben wir alle den Zugang zum Vater. Jesus ist der Türöffner, der uns einen freien Zugang zu unserem himmlischen Vater verschafft hat. Und zu ihm dürfen wir kommen mit allem, was uns bewegt. Der zweite Punkt: Im Gebet treten wir durch die Tür zu Gott. Im Gebet treten wir durch die Tür zu Gott. Gottes Tür steht immer offen. Und Gott ist bereit, unser Gebet zu hören, noch bevor wir die Hände falten. Im Gebet können wir zu ihm kommen, bei ihm eintreten und uns in seine Gegenwart begeben. Und es scheint daher nur eine rhetorische Frage zu sein, wenn ich frage, welchen Sinn macht es, das größte Vorrecht, das es auf dieser Welt geben kann, nicht zu nutzen. Gebet geschieht auf ganz vielfältige Art und Weise. Menschen beten öffentlich, so wie heute hier im Gottesdienst oder vor dem Essen oder Mittwochmorgen im Gemeindegebet hier in der Kirche oder privat in den eigenen vier Wänden. Die einen beten frei, andere verwenden Psalmen, ein Liedvers oder ein Gebet, welches in der Kindheit geprägt hat. Menschen beten für andere oder für sich selbst. Sie beten laut oder leise, gesprochen oder gesungen. Im Gebet treten wir durch die Tür zu Gott. Wie ist es bei Ihnen? Wie und wie oft treten Sie durch diese Tür? Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich gestehen, dass ich viel zu selten durch diese geöffnete Tür gehe. Und längst nicht immer bin ich ein wachsamer und dankbarer Beter. Und ich glaube, ich bin da nicht allein. Es ist offensichtlich nötig, dass wir uns immer wieder neu einladen lassen, unsere Anliegen im Gebet vor Gott zu bringen. Wir müssen immer wieder neu gebeten, ja genötigt werden, durch diese Tür zu treten, die Jesus für uns geöffnet hat. Und wir benötigen immer wieder einen, der uns wachrüttelt. So wie es den Jüngern erging, die mit Jesus im Garten Gethsemane wachen und beten sollten und doch immer wieder eingeschlafen sind. Es ist unser Vorrecht als Christen, dass wir keinen fernen und unnahbaren Gott haben, sondern einen himmlischen Vater, der uns auf uns wartet. Im Gebet zu ihm zu kommen, das ist für uns Christen weder eine Pflicht noch eine Beschwörung, mit der wir irgendwelche segnenden Kräfte freisetzen können. Und mit einem Gebet können wir Gott nicht bestechen. Und es gibt auch keine Schicksalsmacht, die wir gnädig stimmen müssen. Und wenn wir als Christen beten, dann ist das kein Werk, mit dem wir uns vor Gott einen besonderen Verdienst erwerben. Darum schreibt uns Paulus auch nicht vor, wann wir zu beten hätten oder welche Worte wir dabei zu verwenden haben. Entscheidend ist, dass wir immer wieder die Nähe Gottes suchen. Denn dazu hat uns Gott geschaffen, dass wir sein Gegenüber, sein Ebenbild sein sollen. Wenn wir beten, dann füllen wir die Rolle aus, die Gott uns von Anfang an der Schöpfung zugedacht hat. Wenn wir uns im Gebet nähern, da erkennen wir Gott als den, der er ist. Und dann kann Gott für uns keine namenlose Macht bleiben, kein Weltgeist, der irgendwie in allen Dingen wohnt und doch nicht greifbar ist. Im Gebet erkennen wir, dass Gott uns ganz persönlich begegnen will. Im Gebet wird konkret erfahrbar, was eine persönliche Beziehung mit Gott ist. Paulus lädt uns also ein, diesem persönlichen Gott zu begegnen. Wir haben alle Freiheit, wo und wie wir im Gebet ihm begegnen. Und doch decken sich die Erfahrungen vieler Menschen, dass es gut ist, wenn man einen festen Ort und eine feste Zeit für das Gebet hat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Früher in meinem Hauskreis waren das die zwei Lager gewesen. Gebet bekommt oft einen höheren Stellenwert, wenn es uns entweder richtig gut geht oder richtig schlecht. Dann geht uns entweder das Herz vor lauter Gebet und Freude über oder wir liegen flehend vor Gott und bitten. Doch gerade zwischendurch, wenn wir weder himmelhoch jauchzend noch zu Tode betrübt sind, haben wir da Zeit und Gelegenheit zum Gebet? Reicht es da beim eiligen Frühstück gerade noch so zwischen den Schlagzeilen der Zeitung zum Seitenblick ins Losungsbüchlein? Martin Luther hat seinem Friseur den Rat gegeben, er solle sich doch morgens eine ganz bestimmte regelmäßige Zeit nehmen zu Stille und Gebet, weil man sonst ganz gar zu schnell, Zitat, in die Geschäfte komme. Ein morgendliches Gebet bewahrt uns davor, einfach so in den Tag hineinzustolpern. Und oft ahnt man ja, was ein Tag bringen wird. Und vielfach weiß man, was im Laufe dieses Tages alles zu erledigen sein wird. Und es tut gut, dies morgens mit Gott zu besprechen, sich von ihm stärken und leiten zu lassen. Und je mehr auf mich zukommt, desto mehr kann ich Gott auch sagen. Und desto mehr sollte ich ihn einbeziehen in meinem Alltag und mein Leben. Martin Luther hat an anderer Stelle gesagt, heute muss ich viel arbeiten, also muss ich viel beten. Nicht andersrum, weil ich habe heute so viel zu tun, habe ich überhaupt keine Zeit zum Gebet. Nee, ich muss halt viel arbeiten und darum muss ich viel beten. Paulus lädt uns ein, beharrlich zu beten und dabei auch den Dank nicht zu vergessen. Kinder haben uns Erwachsenen etwas voraus. Sie können sich völlig unbefangen beschenken lassen. Und sie fragen nicht nach dem Warum und Woher. Sie strecken ihre Hände aus und empfangen einfach. Und oft passiert es dabei vor lauter Freude über das Geschenk, und wenn es nur eine Scheibe Wurst beim Fleischer ist, dass dieses kleine Wörtchen Danke vergessen wird. Und die Erwachsenen als Eltern und Großeltern stehen dann oft daneben und fragen leise nach, wie heißt das? Danke zu sagen, das hilft uns, dass wir uns nicht ganz in uns selbst verlieren. Wer Danke sagt, der behält auch den Geber im Blick. Im Blick auf Gott heißt das, gerade im Danken erkennen wir Gott als den Geber aller guten Gaben. Wer ständig nur bittet, der läuft Gefahr, nur noch das zu sehen, woran es im Augenblick zu fehlen scheint. Wer dankt, der sieht auch das, was er längst schon hat. Ich entdecke dabei vielleicht sogar, wie viel mehr als andere ich selbst schon besitze. Und so kam mir der Dank die Augen öffnen für die Menschen neben mir, für meine Nächsten in der Nähe oder auch in der Ferne und für ihre Bedürfnisse. Dankbarkeit für das, was ich habe, macht wachsam für das, was andere noch brauchen. Und damit bin ich bei meinem letzten Gedanken. Das Gebet öffnet die Tür zu den Mitmenschen. Wer betet, der bleibt nicht für sich allein, der tritt in die Gegenwart Gottes. Und wenn wir im Gespräch mit Gott sind, dann kann Gott uns schenken, dass wir nicht nur ihn neu erfahren als unser Gegenüber, sondern dass wir auch einen neuen Blick für unsere Mitmenschen bekommen. Und das Gebet hat auch eine missionarische Dimension. In unserem Text heißt es in Vers 3, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er dem Evangelium eine Tür öffnet, dass er Menschen hilft, an ihn zu glauben. Wir können es nicht machen. dass ein Mensch zum Glauben kommt. Aber wir können bittend für andere eintreten und wir können gestärkt durch das Gebet auf unsere Mitmenschen zugehen. Und es geht dabei überhaupt nicht darum, dass wir jedem Menschen, der uns über den Weg läuft, eine missionarische Kurzpredigt halten. Das muss gar nicht Aufgabe sein. Viel segensreicher ist es oft, wenn jemand zuhören und dann in eine konkrete Situation hinein die rechte Antwort geben kann. Oder wenn Gott dir die Gabe geschenkt hat, zu trösten, dann kann ein Wort oder auch eine liebe Karte genau das sein, wie du Gott groß machen kannst. Oder wenn mir ein Arbeitskollege erzählt, wie es ihm wirklich geht, dann ist es auch meine Aufgabe, ihn vor Gott im Gebet zu bewegen. Das bedeutet, dass ich an allerhöchster Stelle für ihn oder sie eintrete. Paulus gibt zum Umgang mit anderen, den Kolossern, unseren Text, einen Rat mit, der auch heute noch gültig ist. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Freundlich und doch ohne das Wesentliche zu vergessen. So sollen wir mit den Menschen reden. Wer nur immer freundlich ist, der gerät leicht in den Verdacht, es allen nur recht machen zu wollen. Und wer immer nur gute Ratschläge gibt, dem wird bald keiner mehr zuhören. Auf die rechte Balance kommt es an. Mit dem Reden verhält sich's nicht viel anders als in der Küche. Zu wenig Salz, dann ist die Suppe fad. Unser Anliegen wird nicht gehört. Und zu viel Salz, dann ist die Suppe ungenießbar. Was wir sagen, das entzweit statt zu einen. Das ist eine hohe Anforderung an uns Christen, an jeden Einzelnen und auch an uns als Gemeinde. Eine Anforderung, die uns leicht auch überfordern kann. Und gerade darum brauchen wir das tägliche Gebet, den Dank, die Fürbitte und die Bitte um aufmerksames Hören und um behutsames Reden zur rechten Zeit. Hier schließt sich der Kreis. Mein Reden mit Gott bestimmt mein Reden mit den Menschen. Und das, was ich im zwischenmenschlichen Gespräch höre, das bestimmt mein Reden mit Gott, wenn ich nicht nur meine Anliegen, sondern auch die der anderen in der Fürbitte vor ihm bringe. Die offene Tür zu Gott und die offene Tür zu den Mitmenschen, sie hängen im gleichen Scharnier, dem Gebet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.